Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung selbst geschah erst, als Quirinius Landpfleger von Syrien war. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seinem verlobten Weibe, welche schwanger war. Und es geschah, als sie da selbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihnen erstgeborenen Sohn und wickelte ihn, ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für ihn war. Und dann Kapitel 10. Die 70 kehren zurück von ihrer evangelistischen Kampagne. Vers 19, siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Nichts soll euch irgendwie beschädigen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. Und dann von Philipperbrief, Kapitel 3. Philipper, Kapitel 3, Vers 20. Die Rede ist von Menschen, die nicht mehr wandeln gemäß dem Kreuz. Sie sind Feinde des Kreuzes, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihr Schande ist, die auf das Irdische sinnen, denn unser Bürgertum ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Dann Kapitel 4, Vers 3. Über zwei Mitarbeiterinnen im Werk des Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens sind. Was haben diese Stellen miteinander zu tun und mit der Einführung eines Vortrags? Liebe Leute, ich komme aus dem Land von Mickey Mouse, Donald Duck und Ronald Reagan. Und ich kann nichts dafür, wo ich herkomme. Ich kann aber etwas dafür, wo ich hingehe. Und wir lesen in diesen Stellen von dem Herrn Jesus Christus, von Gottes Sohn, der aus der Herrlichkeit herabkam, freiwillig. Und im Auftrag seines Vaters, er kam, um seinen Namen in die Geschichte dieser Welt eintragen zu lassen. Der mächtigste römische Kaiser wollte seine Gewalt über sein Reich befestigen, und so er hat es verordnet, dass alle Leute eingeschrieben werden, registriert werden. Datenschutz ist heute aktuell, aber Datenschutz war immer aktuell. Je mehr du über einen Menschen weißt, desto mehr kannst du über ihn walten. Aber er hat nicht gewusst, dass dieser Gebot, die ganze Welt in Bewegung setzte, ein Ehepaar in Richtung Bethlehem schickt, auf das der König der Juden in dem verordneten Ort geboren wird. Und so sein Name eingetragen in der Menschengeschichte, auf dass unser Namen eingetragen werden im Himmel. Und liebe Leute, das ist unsere größte Freude. Ich kann wirklich nichts dafür, wo ich herkomme. Aber ich kann etwas dafür, wo ich hingehe. Und aus allen Völkern, allen Ländern, Nationen, Stämmen und Sprachen werden sie da sein. Sie können nichts dafür, wo sie herkamen. Aber und was sie verbindet, diese Schar ist nicht irgendeine hofartige Nationalismus. Meine Kinder sind grundsätzlich Österreicher, bis es kommt zur Olympiade. Und dann wissen sie, sie sind Amerikaner. Sie sind insgesamt ein paar Monate, manche von ihnen, in Amerika gewesen. Aber sie wissen zu der Zeit, wo sie herkommen. Wichtiger ist, wo sie hingehen. Wichtiger ist das, was uns verbindet. Nicht zweitrangige Fragen, wie unser Herkunft, sondern unser ganzes Schicksal, unsere Identität. Überleg das mal. Gott ist aus dem Himmel herabgekommen in unsere Welt, Teil unserer Geschichte geworden, auf dass wir Bürger seines unerschütterlichen Reiches werden. Eines Tages wird er alles erschüttern. Und nur das, was wir sind und werden, wird nicht erschüttert. Eines Tages wird Himmel und Erde vergehen. Die UdSSR wird es nicht mehr geben und Washington auch nicht mehr. Und die ganze Schöpfung wird entfliehen und kein Versteck wird gefunden werden für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Und das Wort Amerika wird in Vergessenheit geraten, aber auch das Wort Bundesrepublik Deutschland. Stell dir vor. Und nur einen wird gerühmt. Ist nicht ein Politiker, ist nicht ein Land, ist nicht eine Nationalität, sondern ein Lamm. Und das ist, was uns verbindet. Ich hoffe, dass der Herr euch viel Geduld, Langmut, die Langmut Hiobs schenkt, mit meiner Version der deutschen Sprache umzugehen. Mein austroamerikanischer Dialekt ist nicht allzu schön. Mein Sohn hat mir einmal gesagt, du redest wie ein Gastarbeiter. Sagt er, ja, danke. Aber ich komme auch mit den Grüßen christlicher Versammlungen aus Salzburger Land in Oberösterreich, 10 junge Versammlungen, unter denen ich arbeiten darf. Und ich war in den letzten paar Wochen in einigen diesen Gemeinden und ich habe ihnen erzählt, dass ich hier komme und sie haben mich mit Grüße beauftragt und gesandt zu euch. Ich habe mich darauf gefreut, hier zu sein in Schoppen. Schoppen ist bekannt über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Nicht allzu bekannt, wenn man in meiner Tagen fragt, wo man hin will. Aber trotzdem unbekannt und doch wohlbekannt ist Schoppen. Und ich möchte reden über ein ganz besonderes, Wolfgang hat gesagt, dass ich vielleicht etwas sage über diese 5 Abende, die wir miteinander verbringen. Wir lassen uns überraschen. Ich habe es vor, im Großen und Ganzen Folgendes zu tun, zu zeigen, was das Ziel unseres Lebens ist. Das Ziel unseres Lebens ist nicht gerettet sein. So lustig, wir reden über verschiedene Dinge und einer sagt ja, die Bibel sagt, ein Christ soll getauft werden. Und ein anderer sagt, aber das ist nicht hausnotwendig. Hast du das je gehört? dass es nicht heilsnotwendig getauft zu werden? Ist das das Ziel deines Lebens, errettet zu werden? Ich bin schon angekommen. Ich bin gerettet. Ist nicht das Ziel meines Lebens, errettet zu werden? Das Ziel meines Lebens ist nicht Himmel in erster Linie. Das Ziel meines Lebens ist es, eine Beziehung mit dem Gott, dessen Idee Himmel war. Himmel ist sozusagen eine Einrichtung für seine Geliebten. Ich erinnere mich an den Vers im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, wo Gott zu seinem Volk redet und sagt ihnen, was das Ziel ihres Lebens nicht war. Nicht, dass er sie nach Kanaan bringt, obwohl Kanaan sein Ziel war für sie einerseits, ihr Erbe. Er sagte, ich habe euch mit Adlersflügeln zu mir gebracht. Und darüber wollen wir reden, was es heißt, eigentlich immer wieder davon ausgehend, was es heißt, das Ziel unseres Lebens, der Inhalt und Sinn unseres Lebens ist eine persönliche Beziehung mit Gott. Und wir werden das von verschiedenen Seiten beleuchten. Heute Abend wollen wir reden über Evangelisation, vielleicht auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Ich werde euch ein Buch vorstellen, das mir mehr als jedes andere Buch außer dem Neuen Testament, außer den Evangelien eigentlich, geholfen hat, zu evangelisieren. Ich möchte euch erzählen von einem Jungen namens Nico und von einem Murmeltier. Und an eurer Reaktion erkenne ich schon, dass ihr diese Art der Evangelisation noch nicht kennt, aber heute Abend werdet ihr sie kennen. Wenn ich ein bisschen erklären darf, bin ich seit 17 Jahren Christ und ich weiß seit 17 Jahren, dass ich eine Verantwortung habe, das herrliche Evangelium Gottes bekannt zu machen unter meinen Mitmenschen. Ich habe von Anfang an das am Herzen gehabt, das Herzensanliegen Gottes, auch ganz persönlich gespürt, Menschen zu erzählen von dem Evangelium, das mich gerettet hat, und von dem Gott, mit dem ich in Verbindung, in Beziehung stehe. Und ich habe am Anfang viel Eifer dafür gehabt und viel Freude. Was man manchmal nennt, die erste Liebe. Und ich habe meine erste Liebezeit hinter mir, sozusagen. Diese Begeisterung, wo man Staub aufwirbelt und Leute polarisiert mit unklugen Aussagen und Handlungen und man sagt, ja, erste Liebe. Als ob erste Liebe in erster Linie sich auf Zeit beschränkt. Ich bin der Meinung, dass erste Liebe nicht etwas ist von Zeit, sondern von der Wertigkeit der Liebe, von der Stellung, von dem Rang der Liebe. Ich hoffe, dass ich nach 17 Jahren, dass die erste Liebe meines Lebens, oder auf einem Niveau, dass ich immer noch die erste Liebe mit meiner Frau genieße. Dass sie wirklich Nummer eins ist in meinem Leben, auf dieser Ebene. Nicht erste Liebe so sehr in Zeit wiederholt, sondern im Rang in meinem Leben. Aber ich war sehr begeistert von Jesus, wie viele am Anfang. Und niemand hat mir sagen müssen, du musst evangelisieren. Ich habe mich bekehrt in Frankfurt am Main, in einem Park, wo ich auf Drogeneinkauf da war, Eschenheimer Tor Park. Einige Tage später stand ich auf einem Tisch in der Mensa an der Universität. Es war in den frühen 70er Jahren und es war immer noch gefährlich an der Uni irgendwie. Und ich stand auf dem Tisch in der Mensa und schrie mit lauter Stimme auf Englisch, Red is the color of the revolution. Rot ist die Farbe der Revolution. Red is the color of the blood of Jesus Christ. Rot ist die Farbe des Blutes Jesu Christi. Und dann fing ich an zu predigen. Ihr könnt euch vorstellen, die haben ein bisschen zugehört, was ich dann zu sagen hatte. Es war etwa 90% Blödsinn, aber ich meine, ich hatte das richtige Anliegen. Und ich war los mit Traktaten. Wir haben Traktaten geschrieben und verteilt und wir haben wirklich gearbeitet, besonders unter amerikanischen Soldaten. Und eine große Begeisterung war da für das Evangelium. Und dort in dieser Szene, die von solcher Not gekennzeichnet wird, wie die amerikanische Armee, hat der Herr auch manche Frucht geschenkt. Im Laufe der Zeit aber wurde Evangelisation für mich mehr und mehr, wie soll man sagen, ein Einsatz. Nach ein paar Jahren hatte ich keine ungläubigen Freunde. Ich hatte mich pflichtbewusst von ihnen distanziert. Und das war auch gut am Anfang, da ich Probleme hatte mit Alkohol und mit Drogen. Und es war gut, dass ich eine gewisse Distanz von dieser Szene gewann. Auf der anderen Seite war ich sozusagen in einem Lager von Christen und gelegentlich, pflichtbewusst und auch aus Überzeugung, habe ich wie ein Safari gemacht, draußen unter den wilden Heiden, habe ein bisschen evangelisiert, vielleicht gepredigt und Büchertisch gemacht und dann bin zurück in meinen christlichen Lager gegangen. Und im Laufe der Jahre, trotz zunehmendem Erkenntnis der Bibel und des Evangeliums, kam ich in eine sehr traurige Situation. Die viele Christen erfahren, dass sie eine gewaltige Botschaft haben, und keine Zuhörer. Ich war sozusagen eingemauert. Hatte mich einmauern lassen. Hatte in Wirklichkeit keinen nichtchristlichen Freund oder tiefe Bekanntschaft. So, ich ging wöchentlich zu dem Aquarium und fischte. Kennt ihr das, gell? Man kann die Fische einladen in einem Aquarium und manche kommen. Oder man kann draußen gehen aus dem Lager und eine Safari machen. Aber in Wirklichkeit keinen tieferen Kontakt mit Gläubigen, Ungläubigen habe ich gehabt. Und weniger Frucht. Was ich heute Abend zu sagen habe über Evangelisation ist nicht das große Thema. Ich behandle nicht alles. Ich rede nur über einige Aspekte einer natürlichen Art von Evangelisation, die, ich glaube, jeder gesunde Christ betreiben kann. Jeder gesunde Christ betreiben kann. Diese Art der Evangelisation ist in mancher Hinsicht gefährlicher als die ich anfangs kennenlernte. Sie entspricht aber das, was ich im Neuen Testament erkenne. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht gut ist, mit Literatur, mit Büchertischen, mit verschiedenen Methoden, wo man versucht, Leute mit dem Evangelium zu konfrontieren, dass diese Methoden nicht ihre Berechtigung haben und nicht wichtig sind, besonders in einer Großstadt. Ich möchte aber betonen, dass all diese Methoden in erster Linie auf Ernte aus sind. Sie sind Erntemittel. Man versucht, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu einer Entscheidung zu bringen. Man versucht, mit evangelistischer Literatur und so weiter, Leute zu einer Entscheidung zu bringen. Und so man erntet, und dann man erntet, und dann man erntet, und dann man erntet. Ich habe aber an Bauern beobachtet, dass sie ernten, und dann sie düngen, und dann sie lassen es regnen, und dann lassen sie das Zeug ein bisschen wachsen, und dann gehen sie wieder ernten. Evangelisation ist ein Prozess. Und obwohl es Menschen gibt, überall, wie ich war, deren Leben kaputt war oder die irgendwie empfänglich waren für die Botschaft, die geerntet gehört und so fort. Bei mir hat es gedauert etwa 3 Monate und ich war gläubig. Vielleicht bei vielen von euch. Aber der säkularisierte Mensch und viele Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, lassen sich nicht so schnell ernten. Wie war es früher? Ich habe mich gefreut auf ein Gespräch. Kennt ihr das? Man fährt im Zug und man kennt die Leute in der Zugabteilung nicht. Und dann betet man, hat besondere Begeisterung. Jetzt habe ich eine Chance. Jetzt kann ich mit jemandem reden. Und dann nach der Zugfahrt sage ich meinem Freund, ich habe ein Gespräch gehabt. Und dann gehe ich zurück an meine Arbeitsstelle und dort weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und ich gehe zurück in meine ungläubige Familie und dort weiß ich nicht, was ich sagen soll. Viel leichter, mit einem wildfremden Menschen zu reden über das Geheimnis des Universums, als in der eigenen Familie, in dem Bekanntenkreis, unter den Arbeitskollegen. Und wisst ihr was? Ich glaube persönlich, was Gottes Weg für mich war, sie mag nicht der gleiche Weg für dich sein. Gott hat mich so geführt in meiner Erfahrung, dass ich zuerst lernte, eine kritische Distanz von dieser Welt zu gewinnen. Ich glaube, einmal stand es am festen Treu, vielleicht ein Zitat von Spurgeon. Wenn ich hinausgehe in diese Welt, schließe ich mein Herz und ich gebe Christus den Schlüssel. War das am festen Treu, oder? Und das habe ich lernen müssen. Eine kritische Distanz zu dieser Welt. Und ich habe das Evangelium kennengelernt dadurch, dass ich immer wieder konfrontiert wurde von kritischen Menschen, wo ich das Evangelium verkündigen und verteidigen musste. Und ich habe viel verkündigt. Und dann erst nachher lernte ich den Umgang mit Menschen. Wie man Menschen gewinnt, wie man Menschen irgendwie eine Vertrauensbasis zu Menschen gewinnt, wo man dann das Evangelium wirksamer, gezielter, persönlicher, auf einen Bekannten zugeschnitten verkündigen konnte. Das ist sozusagen mein Zeugnis als Evangelist. Obwohl ich kein großartiger Evangelist bin. Aber vielleicht können manche von euch sich mit meiner Erfahrung identifizieren. Mit der Frustration, die ich erlebte, gerade bei den Leuten, die mir am wichtigsten waren und wo ich das größte Anliegen hatte. Und warum ich mich freuen, eine Art Ersatzfreude suchte, in einem Gespräch mit einem Menschen, den ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nie wieder sehen werde. Geschwister, ich genieße solche Sachen immer noch. Ich bin, Gott sei Dank, ist mir das Benzin ausgegangen vor 3 Wochen, als ich nach Dillenburg fuhr, auf der Autobahn. Das ist wirklich normalerweise kein Spaß. Und einer hat mich per Autostopp dann mitgenommen. Ich habe Benzin gekauft, dann wir sind gemeinsam zurück zu meinem Auto gefahren und innerhalb den 20 Minuten hat er ein kristallklare Evangeliumsverkündigung erlebt. Aufgrund meines persönlichen Zeugnisses und einige wirklich wichtige Wahrheiten für ihn in seinem Leben. Das tue ich so gern und das möchte ich nie aufhören. Aber worüber ich rede heute Abend, ich rede heute Abend nicht von entweder oder, sondern was ich mitteilen will, ist, wie wir Leuten helfen können, mit denen wir in längerem, in engeren Kontakt stehen. Und wie bilde ich eine Freundschaft zu einem fremden Menschen. Wir wollen uns einige Dias anschauen. Joshua, gibst du mir das Ding? diese weiße Knopf. Können wir das Licht löschen? Oh, ihr sitzt da, okay. Könnte jemand das aus dem Weg, ein bisschen hier? Großes Auto bringt er mit seinem dicken Bauch und zwei Kinder. Das ist, wir nennen diesen Mann einen Preis, da in Österreich. Sieht aus, als ob er aus dem Ruhrgebiet kommt. Nächstes Bild. Oh ja, ich habe das. Okay, vergessen. So. Wir haben einen Hund und eine Katze, sagt das Mädchen. 33 bunte Bälle gehören uns und eine goldene Eisenbahn, fügt der Junge hinzu. Aber jetzt möchten wir ein Murmeltier, rufen beide Kinder. Im Dorf wohnt Nico, der die Ziegen hütet. Hör zu, sagt der fremde Mann zu Nico, ich bin reich. Bringe mir ein Murmeltier und ich erfülle dir einen Wunsch. Gut, sagt Nico. Und er denkt dran, dass sein größter Wunsch ein grünes Hütchen ist, eines mit einer Feder drauf. Am anderen Tag wandert Nico mit seinen Geisen den Berg hinauf. Es riecht nach Veilchen und frischen Tannenspitzen und das Moos zwischen den Steinen ist seidig und weich wie Schmetterlingsflügel. Es erinnert mich an den Ponga, wo ich gearbeitet habe. Kann das schärfer gestellt werden oder ist das scharf? Kann jemand das versuchen, ein bisschen schärfer zu machen? Oder ist das okay? Okay. Gut. Ups. Jetzt ist nicht so scharf. Okay, sehr gut. Hoch oben auf den Bergen ist es still und friedlich. Dort leben die Murmeltiere. Sie sitzen in der Sonne, putzen ihr Fellchen und haben einander lieb. Nico findet die Murmeltiere sehr nett. Am besten aber gefällt ihm ein ganz kleines Murmel. Ich werde es fangen, denkt er. Dann werde ich es ins Dorf hinuntertragen und den reichen Mann geben. Doch das kleine Murmel ist so flink wie ein Windstoß. So oft Nico die Hand nach ihm ausstreckt, ist es husch in seiner Höhle verschwunden. Und jetzt wisst ihr, worum es geht. Ist das nicht immer wieder das Erlebnis, das wir gemacht haben in Evangelisation? Ganz ein netter. Und dann werde ich, ist er weg. Und was macht man jetzt? Na, der ist nicht offen. Und wir gehen weiter. Vielleicht ist das die Aufgabe für manche. Ich sehe nicht, dass Paulus zum Beispiel, ein Verkündiger, der immer wieder weiterging und überließ die Durchdringung oder diese wichtige Arbeit der Durchdringung eines Ortes mit dem Evangelium den Gemeinden, die er hinter sich gelassen hat. Aber Nico wird den ganzen Sommer auf der Alm sein. Wenn du einen ganzen Sommer hättest, einen Menschen zu erreichen, wie dein leiblicher Bruder, dein Arbeitskollege, das Mädchen, die schräg gegenüber wohnt, du hast einmal probiert, husch, ist sie weg. Was macht man jetzt? Nico wartet geduldig. Tag für Tag schaut er, den Murmeltieren zu. Bist du ein Menschenkenner? Hast du Menschen studiert? Hast du den Menschen studiert, den du erreichen willst? Tag für Tag schaut den Murmeltieren zu. Und was macht ein Murmeltier? Sie trinken dicke silberne Tautropfen, sie packen sich bei den Vorderpfoten und balgen miteinander herum. Sie springen über Felssteine, sie futtern Grashalme und manchmal sitzen sie auch ganz still. Sie lauschen den Südwind und sie träumen ihre Murmeltierträume. Lache nicht. Wenn du weißt, wovon ich träume, wenn du weißt, was mein Traum ist, dann weißt du etwas Wesentliches. Du weißt, was mich bewegt, was das wichtigste Thema ist in meinem Leben, obwohl ich vielleicht selten darüber direkt rede. Und du weißt, eine sehr, sehr aktuelle Art, das Evangelium für mich interessant zu machen. Eine Bäuerin sagte mir einmal, Herr Colvin, Gott sei Dank sind Sie nicht ein Zeugen Jehovas. Wissen Sie, ich bin eine Bäuerin. Ich bin 60 Jahre alt. Und die Zeugen kommen an meine Tür und sie wollen reden mit mir heute über AIDS. Sie sagte, was habe ich mit AIDS zu tun? Und warum will jemand reden mit mir über AIDS und Weltuntergang und alles? Es hatte mit ihrem Murmeltiertraum überhaupt nichts zu tun. Wenn du die Beziehung findest zwischen meinem Traum, das, was mich bewegt, und dem Evangelium Gottes, dann hast du mich gezeigt, dass ich eine Not habe, die nur in einer Beziehung mit Gott zu lösen ist. Darf ich ein Beispiel geben? Eine Frau kommt, Wasser zu schöpfen. Und dort auf dem Brunnen sitzt ein Mann. Oh, Männererfahrung hat sie sehr viel. Aber er ist ein ganz anderer Mann, ein jüdischer Mann, der auch Zeit für sie hat. Der sie, ausgerechnet sie, Wasser bittet. Wie gibt es das? Und er zeigt ihr, dass wenn sie von diesem gewohnten irdischen Wasser trinkt, dass sie immer wieder durstig wird. Oh, wie hat sie getrunken? Lothar, Rüdiger, Peter, Franz, Georg und schließlich Alois. Wovon träumte sie? Sie träumte von dem, wovon viele Menschen und vielleicht viele von euch in diesem Zimmer jetzt träumen. Sie meinte, dass wenn sie die Beziehung zu dem Richtigen hat, dass sie das Glück im Leben hat. Wie viele Menschen meinen, wenn sie in einer Beziehung mit einem Menschen sind, dann haben sie das Glück auf Erden. Und sie werden immer wieder durstig. Und wisst ihr warum? Gott ist mein Schöpfer. Und Gott ist mein Erlöser. Und den Preis hat er bezahlt. Und er reserviert für sich das alleinige Recht, meine Befriedigung zu sein. Wisst ihr das? Jesus Christus reserviert für sich ein Recht, dich zufrieden zu machen. Und ohne eine Beziehung mit dem lebendigen Gott kann man nicht auf Dauer Zufriedenheit und Frieden im Leben haben. Beachte, wie Jesus diese Frau nicht behandelt hat. Ich habe immer gemeint, Ja, das ist ein Weib mit Hollywood-Verhältnissen. Wie hättest du geredet mit ihr? Jesus achtet sie. Jesus behandelt sie wie kein anderer Mann. Denn er weiß, wovon sie träumt. Und das Problem mit Menschen ist, dass sie zu oft von dem Richtigen träumen und trinken an der falschen Quelle. Und er zeigte ihr, diese ganz aktuelle Beziehung zwischen ihrem Traum und dem Evangelium. Gott sucht Anbeter. Und nur in einer Beziehung mit Gott, nur in einer Beziehung mit Gott, kann man das wirklich haben, was diese Frau sucht. Zeige mir die Beziehung zwischen meinem Traum und dem Evangelium, und du wirst mich viel leichter gewinnen. Aber du musst geduldig sein und Tag für Tag den Murmeltieren beobachten. Die Murmeltiere beobachten. Es dauert nicht lange, da versteht Nico die Murmeltiersprache. Die Anwendung ist offensichtlich für mich, aber nicht für dich. Bist du Neger? Hast du Kohle? Sagt einer. Hast du Mittel? Sagt der andere. So oft, wir Christen kratzen Leute, wo es sie gar nicht juckt. Und wir benutzen eine Sprache dazu, die sie gar nicht verstehen. Wisst ihr, was 1. Korinther 14 sagt? Dass Zungenreden nur oder Sprachenreden nur erbauen kann, wenn man die Rede versteht. Und dass es lieblos ist, in einer Fremdsprache zu reden, wenn die Leute das nicht verstehen können. Und wisst ihr was? Viele Christen laufen herum und reden theologische Zungen. Theologisches Zungenreden. Sie bringen das Evangelium in eine Art, wo die Leute es gar nicht verstehen können. Und ich glaube schon, dass, ich glaube wirklich, dass es unsere Aufgabe ist, die Zeit zu verstehen. Zu verstehen, was Leute, wie Watchman Nee das sagte in seinem ausgezeichneten Buch, der normale christliche Mitarbeiter, was die Leute sagen, was die Leute absichtlich verschweigen. Und was die Leute nicht sagen, meinen, aber wissen nicht einmal, dass sie es meinen. Das richtige Zuhören und Reden, Kommunikation, ist unheimlich wichtig in Evangelisation. Komm, lockt er, komm. Und das kleine Murmel kommt jeden Tag ein Stückchen näher. Bald ist nur noch eine einzige Blume zwischen ihnen. Du musst vorsichtig sein, sagt das kleine Murmel. Ich bin noch ein bisschen scheu. Aber was machst du jetzt? Du spürst irgendwie, die Tür geht zu. Er wird nervös, wenn du anfängst, ein bisschen zu reden von Jesus Christus oder von deiner Beziehung mit Gott. Und du sollst offen drüber reden. Gestern Abend war ich mit fremden Leuten, die ich zum ersten Mal gesehen habe, ein Bauingenieur und seine Frau, sah sie zum ersten Mal. Ich habe ihnen gesagt, im fünften oder sechsten Satz, wissen Sie, ich bin das Um und Auf, meine Speise und mein Trank ist Jesus Christus, habe ich gesagt. Ich habe ihnen zu erkennen gegeben, wo ich stehe. Und dann haben wir geredet über Prinzipien im Geschäft und über wie man Mitarbeiter behandeln soll und belohnen soll. Und über verschiedene Themen, die von Interesse für uns beiden waren, oder Leitungsprinzipien, Führungsprinzipien, waren mehr oder weniger unsere Themen. Und ich habe einiges aus der Heiligen Schrift mitgeteilt. Aber was tust du? Du musst offen sein mit den Leuten, nichts verbergen. Wenn du siehst, dass die Tür langsam zugeht, tust du wie ein Zeugen Jehova, du tust dein Fuß in die Tür. Jetzt mit allen Mitteln, noch einmal gescheit, das Evangelium, ist das, was du tust? Nico war nicht so blöd. Ja, antwortet Nico, und er sitzt ganz still. Ich bin noch ein bisschen scheu. Und wie sagen Leute das? Sie werden nervös bei gewissen Gesprächsthemen. Eine Frau hat mir gesagt, an der Universität in Frankfurt, eine ältere Frau sagte mir, wissen Sie, Herr Colvin, wenn Sie so reden, habe ich den Eindruck, dass ich mich ausziehen muss vor einem Mann, den ich gar nicht kenne. Interessante Aussage, oder? Sie wechseln das Thema. Sie sind noch ein bisschen scheu. Vielleicht hast du ihr Vertrauen noch nicht wirklich gewonnen. Aber das kleine Murmel ist nicht nur scheu, sondern auch neugierig. Es klettert vorsichtig auf Nikos Fuß und schaut an ihn empor. Das Murmeltier ist nicht nur scheu, sondern auch neugierig. Das ist einer der wichtigsten Sätze in diesem Buch. Nicht nur scheu, sondern auch neugierig. Wir sagen auf Englisch, Curiosity kills the cat. Neugierde tötet die Katze, oder? Aber von einigen Jahren in Österreich kann ich dir auch sagen, Curiosity kills the Catholic. Neugierde tötet den Katholik. Wenn du ihn ein bisschen Neugierde erlaubst, mein Notar fragt mich, ja, wie ist das bei Ihnen, Herr Colvin? Und wir redeten über Geburtsverhütung. Und er sah, dass es Raum hier gibt für reife Überlegungen und dass man hinein die Situation der Familie hineinbezieht und dass Egoismus keine Rolle spielt und so weiter. Wie ist das bei der Taufe? Taufen Sie Erwachsenen? Haben Sie die Großtaufe? Ja, Herr Doktor, es ist letzten Endes wurscht, was wir sagen. Nein, es ist nicht wurscht. Nein, Herr Doktor, es ist wie wenn man eine Wurst isst. Beißt man vorne eine, es ist Wurst. Und hinten eine, es ist auch Wurst. Herr Doktor, würde es Sie interessieren zu wissen, was das Neue Testament sagt über die Taufe? Jawohl, sagt er. Ja, dann lesen Sie das Neue Testament. Wie hättest du das beantwortet? Ich bin unterwegs in einem Flugzeug. Muss fliegen von San Francisco nach Los Angeles zu predigen am Abend und dann zurückfliegen in der gleichen Nacht. Und so ich denke, ja, ich werde neben jemand sitzen im Flugzeug. Und ich fange an zu beten. Herr, hilf mir, was soll ich sagen? Und ein Vers fällt mir ein. Kolosser Kapitel 4, Vers 5. 4 und 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit mit Salz gewürzt, mit Salz gewürzt, auf dass ihr wissen sollt, wie ihr einen jeden beantwortet. Eine Antwort setzt eine Frage voraus. Ganz einfach. Und wie können wir die Leute fragend machen? Er sagt uns, ein weiser Wandel und rede mit Salzgewürz. Die Bauern sagen, du kannst ein Pferd zu Wasser führen, aber du kannst ihn zu trinken nicht zwingen, oder? Das ist ein Blödsinn und jeder Bauer weiß das. Du führst das große Pferd zuerst zum Salzlecker, zum Leckstein, und dann, es kann nicht Nein sagen zu Salz, und dann kann es nicht Nein sagen zu Wasser. Salz mit Gnade weises Wort und ein weiser Wandel. Ist das nicht, was wir sehen bei unserem Herrn Jesus? Ein weiser Wandel. Er sitzt am Brunnen und bittet eine Samariterin um Wasser. Obwohl die Rabbinen seiner Zeit behaupteten, dass in dieser Vorgang, Wasser zu trinken aus dem Kelch, aus dem Schöpfgefäß einer Samariterin, würde zeremonische Unreinheit bedeuten und bedeuten, dass er Gott nicht gebührend anbeten kann, überhaupt nicht. Und so er streckt seine Hand aus über Jahrhunderten von Rassismus und Hass und er macht eine Frau durch seinen weisen Wandel unheimlich neugierig. Wie gibt es, dass du, der du ein Jude bist, mich um eine Samariterin um Wasser bittest? Weißt du nicht, dass wir miteinander nicht verkehren, Samariter und Juden? Sein weiser Wandel fiel auf. Und dann ein weises Wort. Beachte, wie er redet. Wenn du erkennen würdest, wer es ist, der mit dir redet. Zweitens, was die Gabe Gottes ist. Drittens, hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und diese Frau ist jetzt wirklich fragend und wirklich neugierig. Wieso wandelt er so? Und wer ist dieser Mensch? Und was ist die Gabe Gottes? Lebendiges Wasser? Sie hat schon vier Fragen im Kopf. Sie ist neugierig und lässt sich auf weitere Gespräch ein. Und wir sehen hier vertrauensbildende Maßnahmen unseres Herrn, wie er ihr Vertrauen gewinnt. Und der erste Schritt war aber neugierig. Zurück zu meinem Flugzeug. Wie kann ich reden mit jemandem über das Evangelium? Ein Freund von mir war unterwegs von Dortmund oder Düsseldorf nach München. Er flog von irgendwo hier oben nach München und er wollte mit seinem Partner auch reden. So er hat gebetet, dass der Richtige kommt. Und dann, wie fängt man an mit dem Evangelium? So er sagt ja, guten Tag, guten Tag. Schlechtes Wetter, jawohl. Und dann war das Gespräch vorbei. Natürlich. Beide lasen. Er las in seiner Zeitung und er versuchte ein paar Mal und er kam nicht in die Gespräche. Und in seiner Frustration holte er sein Neues Testament heraus und fing an, das in das Neue Testament zu lesen. Als sie dort in München landeten, schauten sie durch den Nebel und mein Freund sagte, das ist gewaltig. Wie kann man ein Flugzeug bei solchem Nebel landen? Er sagte, ja, es ist faszinierend. Übrigens, wer war der Titus? Denn sein Nachbar im Flugzeug war neugierig die ganze Zeit. Weil wer ist der Titus? Wie fängt man ein Gespräch an? So, ich dachte, wie kann ich das machen, Herr? Wie kann ich jemanden neugierig machen? Und dann habe ich eine Johannes-Evangeliums-Darstellung von Alois Wagner gehabt. 3 A 5, 4 Blätter, ich glaube. Nebeneinander mit vielen Farben so kompliziert. Er hat das Johannes-Evangelium verkompliziert auf dem Blatt eigentlich. Mit Leben und Licht und Liebe und alles Mögliche und Stiftshüte da eingezeichnet und alles Mögliche. Gewaltig ist das Ding, ja? Ich glaube, ich verstehe Johannes-Evangelium, aber das Ding verstehe ich nicht. So, ich habe das genommen und unter meinen Armen, ich sitze und ich bete, wer wird neben mir sitzen, ja? Und dann kommt einer, setzt sich daneben, die müssen ihm sagen, er darf nicht rauchen da, und er hört auf zu rauchen, und dann bestellt er einen Trink und dann geht er um mit den Stewardessen so, dass man sieht, er hat wirklich Bibelerfahrung sozusagen. Und dann ist er ein ortskundiger Mann. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das hat nicht funktioniert. So ich hole mein Johannes-Evangelium raus. So. Und das breite ich aus so. Und schaue das Ding an so. Langsam schielt er nach rechts. Und dann tue ich so. Da sitzt er an der Rede mit Stewardessen und er redet über alles Mögliche. Und, aber nur nicht mit mir. Und dann mache ich mein Ding so. Dann machte ich ihm ein ehrliches Kompliment. Und das ist ein sehr, sehr gutes Mittel, ein Gespräch zu beginnen. Wisst ihr was? Jeder Mensch, es gibt etwas Positives an jedem Menschen. Tatsächlich. Und manchmal braucht man sehr scharfe Augen, das ist es. Aber ein ehrliches Kompliment ist eine Möglichkeit, wirklich in ein Gespräch mit einem Menschen zu kommen, gell? Ich habe einen Freund, er ist immer positiv. Er kann immer etwas Positives sagen. Und er kritisiert Leute grundsätzlich nicht. Manchmal nach einer unmöglichen Predigt in meiner Heimatgemeinde ist er nach vorne gegangen zu den Brüdern und er sagte, Brüder, weißt du, ich möchte nur sagen, das war ein herrliche Verse, die du am Anfang vorgelesen hast. So, ich sagte meinem Begleiter, ich sagte ihm, das ist ein sehr interessanter Ring, den Sie haben. Er sagte, jawohl, wissen Sie, das ist meine Familienwappe. Ich sagte, ah ja, wo kommen Sie her? Er sagte, wir kommen aus Italien. Sagte wirklich, ich war vor drei, vier Wochen in Italien. Ja, wo waren Sie? Und haben ein bisschen geredet und dann Gespräch zu Ende. Aber jetzt sind wir wesentlich tiefer gekommen in unserem Gespräch, oder? Als guten Tag, guten Tag. So. Wissen Sie, was ist das Ding, das Sie da anschauen? Ich sagte, schauen Sie mal, das ist German. Johannes Evangelium, John's Gospel. Oh, die Bibel, huh? Ja, das ist die Bibel. Sagen Sie mal, was meinen Sie, was ist die Bibel? Und was sagst du jetzt? Die Bibel ist Gottes unfehlbare Offenbarung, besonders in die unrevidierten Fassung der Was sagst du jetzt? Ich sagte, wissen Sie, das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage, was ist die Bibel? Ich bin wirklich interessiert zu hören, was Sie sagen. Was sagen Sie, was ist die Bibel? Er sagte, ja, ich nehme an, ich weiß nicht, wissen Sie, ich bin Jurist. Und ich glaube, das ist ein Gesetzbuch und wenn man tut das, die Gesetze und man dann lässt die Verbote, dann tut das nicht, was man nicht tun soll, dann kommt man in den Himmel und wenn nicht, dann geht man, wo die schlechte Leute gehen. Ich sagte, wissen Sie, das ist wirklich die mehrheitliche Meinung. Ich möchte Sie gratulieren. Sie haben wirklich da in Schwarz getroffen, was die Mehrheit der Menschen sagen über die Bibel. Ja, danke, sagte er. Aber was sagen Sie? Ich sagte, wissen Sie, diese Welt ist wirklich schön. Aber sie war einmal schöner. Und wenn sie, und sie werden schon wissen, was los ist in dieser Welt. Und wie Menschen diese Welt zugrunde richten. Und wenn sie der Schöpfer dieser Welt wären, und sie sehen, was hier los ist auf unserer Erde, wie würden sie Menschen zurückgewinnen für eine Beziehung mit sich? Für ein ganzheitliches Leben mit sich. Ist das, was die Bibel ist? Fragte er. Und ich sagte, jawohl. Meine Güte, das habe ich niemals gewusst. Er sagte, wissen Sie, letzte Woche habe ich mich von meiner Frau scheiden lassen. Und wir haben eine 6-jährige Tochter. Und ich habe sie bekommen. Und ich weiß nicht, wie ich diesen Menschen erziehe. Und ich brauche Hilfe. Und so wir redeten darüber, was die Bibel ein bisschen darüber, was die Bibel über Kindererziehung sagt. Das ist sein Traum. Und dann, als wir landeten, sagte er, wissen Sie, Herr Colvin, Sie sind ein weltfremder Mensch. Und ich tue das nicht, das ist außerordentlich. Aber wissen Sie, ich verspreche Ihnen eines. Ich kaufe diese Living Bible, die Sie erwähnt haben. Und das werde ich das Neue Testament einmal sehr nachdenklich durchlesen. Mein Glaube an Gott ist nicht so groß, wie manche vielleicht. Ich finde es manchmal schwierig zu glauben, dass ich einen Mann zum Herrn führe, in einer 50-minütigen Flugzeugerlebnis. Besonders ein Mann, der Bahnhof von der Bibel versteht, zum dritten Mal in 2 Tagen zurück hin und her von Los Angeles nach San Francisco unterwegs ist, einen Vertrag abzuschließen. Ein Mann, der ganz andere Werte hat. Aber mein Glaube an Gott ist so groß, dass er mich benutzen kann wie ein Glied in einer Kette. Einen Menschen einen Schritt weiter in den Prozess des Glaubens zu führen. Denn ich glaube, dass Evangelium, dass Evangelisation ein Prozess ist, der vor Grundlegung dieser Welt begann. Und ich glaube, dass Gott uns auch heute benutzen kann. Ich habe einen Freund namens Horst. Horst ist Architekt gewesen. Jetzt ist er in vollzeitlichen Dienst. Er war junger Christ in seinem Architektenbüro und einer redet ihn an. Horst, wo warst du am Wochenende? Ich war weg mit meiner Frau 3 Tage auf einer Hütte. Was habt ihr da gemacht? Geredet. Er schaut ihn an, Wahnsinn. 3 Tage mit einer Frau reden? Worüber habt ihr geredet? Über Kindererziehung. Boah. Wahnsinn. Was der Kollege nicht weiß, ist, dass Horst ihn sehr genau beobachtet hat. Und er hat Probleme mit seinen Kindern. Und sein Traum ist eine Familie, wo es funktioniert. Nachmittag. Horst, wie erzieht ihr eure Kinder? Oh, nach einem Buch? Welches Buch? Was sagst du jetzt? Die Heilige Schrift, unrevidierte Eberfelder. Oder? Was sagst du? Das sage ich dir nicht, sagt Horst. Wieso? Weil du mich auslachen wirst. Nein, ich lache dich nicht aus. Nächsten Tag. Horst? Ja? Wie heißt das Buch? Welches Buch? Das Buch, das du benutzt, deine Kinder zu erziehen. Oh, das Buch. Ich habe dir gesagt, ich sage dir nicht, wie das Buch ist. Du wirst mich auslachen. Nein, doch nicht. Nein, du wirst mich auslachen. Ich weiß das. Ich weiß das. Nein, ich lache dich doch nicht aus. Er sagte, okay, wenn du sehen willst, wie ich und Annemarie unsere Kinder erziehen, das sollt ihr als Ehepaar erleben. Machen wir einen Termin aus und kommt zum Essen und dann reden wir über das Buch, okay? Sie haben einen Termin, sie essen, die Frauen waschen ab. Ich habe nicht verstanden, warum die Männer nicht abwaschen, aber die tun das grundsätzlich nicht. Aber die Frauen waschen ab, die Männer reden ein bisschen. Und dann kommt die lang erwartete Zeit. Wollt ihr das Buch sehen? Jawohl, deswegen sind wir da. Und er geht zum Bücherregal und er holt die Bibel aus und er sagt, schau mal, die Bibel. Die Bibel? Ja, schau mal, ich habe dir gesagt, du würdest mich auslachen. Nein, 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 ich lache dich nicht aus. Warum Neugierde? Weil Neugierde mir eine Chance gibt, eine Beziehung zu bauen mit einem Menschen. Neugierde lenkt sein Denken in neuen Bahnen. Konfrontiert ihn mit Fragen, wo er meinte bis jetzt, dass er Antwort hatte. Neugierde und diese Art von Gespräch kann Zerrbilder zerstören. Die Hindernisse sind, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Das Ehepaar, übrigens, das an dem Abend mit Horst und Annemarie über Kindererziehung von der Bibel redeten, sind jetzt in vollzeitlichen Dienst in Afrika. Da streichelt Nico das kleine Murmel. Sein Fellchen ist so zart wie ein Apfelblütenblatt. Eigentlich sollte Nico nun das Murmel in Dorf bringen und den reichen Mann geben, aber will lieber noch ein wenig damit warten. Wie betrachtest du Menschen? Sind sie Seelen zu erretten? Wenn dein Freund, dein Bekannte, dein Verwandte darauf kommt, dass du in erster Linie ihn als Evangelisationskontakt, Projekt betrachtet, dann sieht er in dir einen Indianer, der noch einen Scalp will. Die Bibel sagt Geist, Seele und Leib, aber doch der ganze Mensch ist Gott, aber auch uns wichtig. Darf ich ein bisschen, bevor ich weiter rede, über noch ein Beispiel reden? Ich lernte Hannes vor etwa einem Jahr kennen. Er war in Medjugorje. Ist irgendwie erweckt worden, hat Interesse zum ersten Mal wirklich an geistliche Dingen bekommen in Medjugorje. Das ist dieser Ort, wo dieser Mariendämon erscheint und zu diesen jungen Leuten. Und was sagst du, wenn er kommt und er sagt, Fred, nach einem Vortrag, was hältst du von Medjugorje? Oh, oh, oh. Ich fürchte mich immer vor solchen Fragen. Und normalerweise beantworte ich solche Fragen mit Gegenfragen. Was hältst du davon, Hannes? Es ist gewaltig, ja? Als ich zurückkam von Medjugorje, diese Botschaft von Buße hat mich so erschüttert. Ich habe eine Bibel gekauft. Ich sagte, das ist sehr gut. Und ich fing an, drin zu lesen. Und ich bete jeden Tag den Rosenkranz, nicht den ganzen, aber er war eine kurze Version. Und einmal in der Woche, und zweimal in der Woche, den ganzen Rosenkranz, 45 Minuten. Und ich faste 2 Tage pro Woche. Ich sagte, du bist in guter Gesellschaft. Er sagte, wieso? Ich sagte, schau mal hier in Matthäus Kapitel. Und wir haben es angeschaut. Die Pharisäer haben 2 Mal in der Woche gefastet. Oh, sagte er, steht das in der Bibel? Ich sagte, ja, nicht nur in Medjugorje, sondern auch in der Bibel. Die Pharisäer haben 2 Tage in der Woche gefastet. Oh. Hat ihn neugierig gemacht. Was hältst du von Maria, sagte er. Du bist evangelisch. Ich sagte, ja, so irgendwie evangelisch oder katholisch. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber was hältst du von Maria? Ich sagte, was hält die Bibel von Maria? Er sagte, ich bin noch nicht so weit. Und so ich schrieb jede Stelle auf vom Gedächtnis in der Bibel über, im Neuen Testament über Maria. Und ich sagte, ich komme nächste Woche. Ich kam nächste Woche. Er sagte, Wahnsinn, Fred, du hast Probleme für mich bereitet. Ich sagte, was? Er sagte, weißt du, ich bin eigentlich Religionslehrer. Und wir beten jeden Tag entweder den Engel des Herrn oder irgendwas. Und jetzt kann ich das Ganze nicht beten. Er sagte, ich sagte, wie? So, er sagte, ja, ich kann beten, Maria, wie geht das Ganze? Ich vergesse. Jedenfalls, ich kann nicht sagen, helf uns. Das ist ein Blödsinn, steht alles in der Bibel. Ich sagte, ja, das ist interessant. So wir redeten über verschiedensten Fragen. Wir antworteten seine Fragen, aber nicht so direkt. Nicht, wo er fertig gekaute, klein geschnittene Antworten bekommen hat. Immer musste er nachdenken. Denn er ist Schuldirektor, Religionslehrer, katholischen Kirchenchor, Pfarrgemeinderat in einem Ort mit etwa 1000 Seelen in Pinzgau und Salzburg. Was meinst du, wenn er sich bekehrt? Ein Jahr lang arbeiteten wir. Er las von 1. Mose bis Malachi in die Einheitser Übersetzung, bevor er sie wegwarf in eine revidierten Eberfelder, dann gekauft hat. Und dann kam er und er hat die ganze Bibel jetzt gelesen. Und wir reden jedes Mal drüber, mehr und mehr. Und vor etwa drei Monaten ging er zum katholischen Pfarrer, die sind perdu, und er sagte, hey du, weißt du, ein Ami besucht mich, und er kümmert sich um mich viel mehr, als du getan hast, und sogar mehr als die Zeugen Jehovas. Und er sagte, lass dich nicht überraschen, ich werde wahrscheinlich aus diesem Verein austreten. Und vor einem Monat genau hat er sein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Er hat Heilsgewissheit. Er wird dieses Schuljahr fertig machen, weil er irgendwie eine vertragliche Verpflichtung hat. Und dann tritt er aus. Allem. Wisst ihr, es ist nicht ungefähr, dass Nikodemus zu unserem Herrn in der Nacht, bei Nacht gekommen ist. Es ist sehr, sehr schwierig. Und man muss irgendwie die Situation des Menschen in Betracht ziehen, den ich erreichen will. Ich glaube manchmal, dass hier die Zeugen Jehovas uns eigentlich ein Vorbild sind. Sind zumindest beständig und sie geben nicht so leicht auf. So er hat fast vergessen, den reichen Mann. Oh, übrigens, Hannes, der Religionslehrer, der Schuldirektor, hat eine Frau. Es ist nur eine Frage der Zeit. Seine Mutter hat sich jetzt bekehrt. Sein Vater, der ehemalige Schuldirektor und Kirchenchorleiter und Pfarrgemeinderatsmitglied, wird sich auch in den nächsten Wochen, glaube ich, sich bekehren. Und er ist etwa ein Jahr auch in der Arbeit gewesen. Seine Cousine Astrid hat sich bekehrt. Sein Bruder Harald, der Volksschuldirektor ist im benachbarten Ort, ist knapp vor der Bekehrung. Und diese noch nicht gläubige Direktoren und deren Frauen bringen schon Ungläubigen zur Bibelstunde. Und so es zahlt sich aus, ein Jahr lang mit einem die Bibel zu lesen. Es ist eine langwierige Evangelisationsmethode. Aber es zahlt sich aus. Alle Tage scheint die Sonne und in den Nächten sieht der Himmel wie eine Wiese mit lauter Blumen aus. Wie ungeistlich kann man sein? Walter Reichhoff sagte mir, ein junger Verheißungsvoller, Fred, ich möchte evangelisieren, aber ich kenne niemanden wirklich. All meine Freunde von der Schulzeit, sie sind nicht interessiert. Ich habe sie zur Zeltmission eingeladen, sie waren ein paar Mal da und dann nichts ist geschehen und wir haben kein Gespräch mehr und ich habe keine tiefe Beziehung zu Ungläubigen. Ich sagte, was kannst du machen, was andere machen können? Ich sagte, du bist ein guter Fußballer, oder? Er sagte, ja, aber ein Christ darf nicht Fußball spielen. Wo ist dein Wert? Das müssen denn auch begriffen sein, denn das habe ich noch nicht gefunden in den Büchern, die ich gelesen habe. Ja, aber es ist klar, dass Walter nicht sitzen kann in dem Clubhaus nachher und sich ansaufen, wie die anderen Fußball tun. Walter kann nicht leichtfertig reden über Mädchen, wie die anderen Fußballer tun. Aber Walter, nichts verhindert ihm in der Bibel, Fußball zu spielen. Und so Walter ist zurückgegangen und hat gespielt. Und er hat sich nicht angesoffen. Und er hat sich nicht beteiligt an diese Diskussion. Er war da, er hat nicht teilgenommen an dieser Diskussion. Er ist Vorbild geworden. Und der Mann hat jetzt mehrere Menschen zum Herrn geführt. Er musste aber irgendwie integriert werden in die Gesellschaft. Er war komisch geworden, denn er hatte keine reale Beziehungen mit ungläubigen Menschen mehr. Wie ungeistig kann man sein? Übrigens in St. Gilgen, in Bad Ischl, in der neuen Versammlung in Bad Ischl, die haben wirklich einige Leute erreicht durch evangelistisches Volleyball. Es ist wirklich toll, wenn Christen, Nicht-Christen, einladen können in einer schönen christlichen Gesellschaft. Wisst ihr, was ich meine? Bei uns Bergwandern, Skifahren und so weiter. Von nun an sind beide immer zusammen. Sie gehen zum Gletschersee. Sie besuchen den Salamander und unterhalten sich mit den Dolen. Und wenn der Fuchs das Murmel fangen will, jagt Nico ihn fort. Das Interessante für mich an dieses Bild ist der Brennpunkt. Wo schaut Nico hin? Ich hätte auf den Fuchs geschaut, glaube ich. Er schaut auf Nico. Und Nico wird beobachtet jeden Tag. Und du wirst beobachtet jeden Tag von Leuten um dich herum. Du weißt es vielleicht nicht. Aber wie reagierst du, wenn Klatsch unterwegs ist an deiner Arbeitsstelle? Wenn die Leute einander ausrichten? Hörst du zu? Wie reagierst du? Nimmst du deinen Kollegen in Schutz oder in Griff? Das ist Beziehung bauen. Am Abend, wenn der große gelbe Mond am Himmel steht, spielt Nico auf seiner Flöte. Das kleine Murmel hört ihm zu. Bist du mein Freund? Fragt das kleine Murmel. Ja, antwortet Nico. Und er weiß, dass es die Wahrheit ist. Den reichen Mann im Tal hat er fast vergessen. Natürlich vergessen wir unseren Auftraggeber nicht. Bist du mein Freund? Ich war heute mit einem Mann zusammen, Bauingenieur, seine Frau Universitätsprofessorin. Die haben zum ersten Mal die Bibel in der Hand gehabt in unserer Wohnung. Sie sind geflüchtet von Polen. Haben zum ersten Mal die Bibel in der Hand gehabt bei uns, glaubten an nichts, atheistisch erzogen, waren nicht, weißt du, eingefleischte Katholiken wie die jetzigen in Polen. Wir haben eine Beziehung gebaut. Sie waren immer wieder dann auf Besuch bei uns in Österreich nachher. Wir sind immer wieder Skifahren gegangen, haben viel Zeit miteinander verbracht. Einmal im Sessellift sagte Gerhard mir, Fred, ich rede per Du mit vielen Leuten, aber ich habe nur einen Freund auf dieser ganzen Erde und der bist du. Wir kehrten ein nachher in der Hütte, wir redeten über Speisen und Trank, wir redeten über Erziehung und die Fehler, die er häufig bei seinen eigenen Kindern macht. Wir redeten aber auch, wie ganz natürlich ist zwischen Freunden, über das Evangelium. 2 Monate später in der Faschingferien war er wiederum bei uns im gleichen Skilift und er sagte, ich habe einen großen Fehler gemacht oder eine große Entscheidung getroffen und es kostete etwa 110.000 Mark. Und ich sagte, was, Gerhard, deine Übersiedlung nach Köln? Er sagte, nein, ich habe entschieden, an deinen Jesus zu glauben. Und jetzt muss ich ehrlich sein in meinem Beruf. Ein Fehler ist der andere Firma unterlaufen bei der Verrechnung einer Baustelle. Und normalerweise hätte ich nichts gesagt, denn es war zu unserer Gunsten. Aber ich habe die Wahrheit sagen müssen. Interessanterweise, wie er das sagte. Ich habe keinen Menschen auf dieser Erde, ich habe nur einen Menschen auf dieser Erde, den ich als Freund bezeichne. Das bist du. Ich habe entschieden, an deinen Jesus zu glauben. Wenn ein Mensch sehr weit weg ist von Gott, dann ist deine Beziehung zu ihm sehr, sehr wichtig. Und je näher er kommt zu Gott, desto mehr Erkenntnis, Herzenserkenntnis hat er vom Evangelium, desto weniger bist du. Er nimmt zu und du nimmst ab. Das ist, was Johannes sagte. Als seine Jünger sahen, dass viele seiner Nachfolger weggegangen sind und zu Jesus. Er sagte, schaut mal Leute, ich habe eine Braut, einen Bräutigam vorgestellt und jetzt reden sie miteinander. Und der Freund des Bräutigams ist nicht neidisch, wenn er hört die Liebessprache zwischen Bräutigam und Braut, oder? Aber eine Zeit lang war Johannes ihnen sehr, sehr wichtig. Und du wirst aber auch. Ich habe nur einen Freund, und das bist du. Ich habe entschieden, an deinen Jesus zu glauben. Das war wichtig für diesen Mann, der sehr weit weg war. Interessant war eine Taufe in Pongau. Wir tauften meinen Kinderarzt, wir tauften einen Hauptschullehrer und wir tauften einen Computerprogrammer, Programmierer, wie er heißt, Computermensch, Computerjockey, ich weiß nicht, wie das heißt, aber jedenfalls, es war lustig, als sie ihr Zeugnisse erzählten. Der Computerjockey sagte, wir waren da oben am Berg, und es war ein furchtbarer Eissturm und wir konnten nichts sehen und Fred hat seine Brille verloren. Und es war ein sehr gefährlicher Schnee, ein Bruchhausschnee, wo man durchbricht und wir konnten nichts sehen. Und ich habe nur die Frage gestellt, und Gernot, wenn wir heute es nicht schaffen, wir waren auf einer langen, gefährlichen Skitour, wenn wir es heute nicht schaffen, was ist mit dir? Ich sagte, ich bin so vor den Gottes Gegenwart. Und du? Der zweite, und er hat sich bekehrt. Der zweite, der Helmut Ginzel, bei ihm dauerte es 1,5 Jahre. Er ist ein ausgezeichneter Skifahrer, war Weltklasse, ist Arzt und hat das Ganze aufgehört wegen seinem Medizinstudium. Und ich lernte bergab von ihm wedeln. Und er lernte bergauf Jesus. Enge Freunde geworden. Und jetzt ist er wirklich unterwegs mit seiner Frau um des Evangeliums willen. Und Friedel, das erste Mal, wo ich bei Friedel war, seine Frau hatte sich schon bekehrt, er wartete nur auf den Anschlag. Der Colvin wird reden über Jesus und dann haue ich ihn aus, sagte er. Ja, er denkt österreichisch. Ich kann es nicht sagen auf Deutsch, wie er denkt. Entschuldigung. Ich haue ihn aus. Und wir redeten selbstverständlich über die Jagd. Und als er sah, dass mein Weißwedel hier schöner war als sein Rotwild, und als wir redeten über verschiedene Dinge, die ihn faszinierten, also ich ein Buch gelesen habe über die Jagd im 6. Jahrhundert, wir haben ausgetauscht darüber, Gamsjagd mit Speeren und so weiter, Schwarzwild mit Schwertern. Kannst du dir das vorstellen, wie die früher gejagt haben? Und dann, als wir uns ein bisschen besser kennenlernten, dehnte unser Gespräch aus sich auf Jesus. Dann kam er zu einer Vortragsreihe. Und dann, wir waren Skifahren. Wir waren im Skilift und ich sagte, Friedel, gibst du, dein Leben ist ein Rack. Er sagte, ein Rack? Ich habe Haus gebaut. Ich bin beliebt von jedem in diesem Ort. Ich bin der Obmann von diesem Verein. Was meinst du, mein Leben ist ein Rack? Ich sagte, ich habe mit deiner Frau geredet, Friedel. Er sagte, Fred, treten wir auf bis zum Gipfelkreuz. Und ich sagte, du bist verrückt. Wir haben eine Liftkarte gekauft und wir werden nicht Skitour machen hier oben. Wir werden Skifahren. Ich bin losgefahren. Und dann waren wir wiederum im gleichen Lift und er sagte, weißt du, wenn wir hinaufgetretelt wären, dann hätte ich mich im Schatten des Kreuzes da oben bekehrt. Ich sagte, warum hast du das nicht gesagt? Und wir sind dann aufgetretelt bis zum Gipfelkreuz und er hat sich an dem Tag bekehrt. Ist jetzt ein Mann, es ist nicht leicht, die einzige zwei Kinder in der Schule in Großaarl, die nicht in katholischen Religionsunterricht sind, sind seine Kinder und er ist Lehrer an der Schule. Ist ausgetreten aus dem Verein. Ich meine die katholische Kirche. Und ist bekannt im ganzen Tal und steht gerade und führt eine gute Bibelstunde. Beziehungen bauen. Liebe, bitte nicht, dass ich dauernd Ski fahre. Ich fahre selten Ski jetzt. Ich habe keine Zeit mehr. Es sind jetzt 10 Versammlungen. Aber man musste am Anfang. Wisst ihr, was mein Ziel war? Ich musste einen Weg finden, den Österreicher ablegen könnten. Etwas ganz natürlich, was jeder machen konnte. Und als ich kam nach Österreich, wusste ich nicht, wie man evangelisiert, bis ich dieses Buch fand. Und dann habe ich rückblickend biblische Prinzipien entdeckt. Bist du mein Freund? Ja, sagt Nico. Und er weiß, es ist die Wahrheit. Ist irgendwie natürlich, ja? Steht da mit seinen Händen in Hosensack. Und sein kleiner Nächster sagt, bist du mein Freund? Nico sagt, ja. Aber genau um die Zeit ist es dem dicken, reichen Mann zu dumm geworden. Er steigt stöhnend und ächzend den Berg hinauf. Seine beiden Kinder folgen ihm. Wo ist mein Murmeltier? Will er wissen. Aha. Doch Nico versteckt das Murmeltier unter seiner Jacke und schweigt. Das Murmel ist sein Freund und ein Freund verkauft man nicht einmal für einen grünen Hut mit einer Feder drauf. Das ist die Kernaussage dieses Buches. Nico, das Murmel ist sein Freund und ein Freund verkauft man nicht. Aber was drückt dieses Bild aus? In einem Wort etwas, was jeder Deutsche will. Wie viele tausende Menschen kommen aus ihren Wohnblöcken und sie sperren die Tür auf. Und sie öffnen die Tür und sie schauen in den Gang. Und wenn niemand im Gang ist, dann gehen sie so schnell wie möglich zum Lift, was sie niemand im Gang begegnen wollen. Wie viele? Und was wollen sie wirklich im tiefsten Herzen mehr als alles sonst, als diese Beziehung? Geborgenheit. Das ist der Grund, warum ihr hier im Norden am Strand, wenn ihr da sitzt, ihr macht eine kleine Mauer um euch herum in Sand. Sicherheit und Geborgenheit. Ein Freund, ja, im Süden tut man das weniger. Dann fange ich mir eben selber eines. Schreit der dicke, reiche Mann und zieht seine vier Geistliche, sein großes Netz hervor. Da pfeift Nico den Murmeltier Warnpfiff. Manchmal muss man das halt tun. Ich habe einen Autostopper mitgenommen und ich sagte dem Herrn, wenn er wohnt hier in meinem Ort, dann versuche eine Beziehung zu bauen. Wenn nicht, dann kann er zumindest mein Zeugnis hören. Ich fragte ihn, wo willst du hin? Er sagte zur Kaserne. Aha, er wohnt in meinem Ort. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Lungau, über den Berg, weit weg, eine Stunde. Hast du eine Freundin? Na, leider nicht. Wisst ihr was? Drei Fragen und ich weiß, wovon dieser Murmeltier träumt. Nicht wahr? Du, Hans, weißt, ich habe gesagt, dass ich eingeladen hier bin zu unterrichten. Nein, das war später. Ich sagte, Hans, weißt du, ich wohne hier mit meiner Familie und ich kenne kaum jemand, das war die Wahrheit damals, ich kenne kaum jemand und ich habe immer Kaffee und Kuchen und kannst immer vorbeikommen, wenn du willst. Ich bin gekommen, wir haben ein bisschen geredet. Er kommt von stockfinsteren Lungau, hat überhaupt keinen Begriff fürs Evangelium, überhaupt nichts, ist geprügelt worden von seinem Vater, hat diesen abergläubischen Katholizismus, erlebt von Kindheit an. Und dann kommt er zum ersten Mal zur Jugendgruppe, eingeladen von mir. Und dann unsere einzige Bibelschule-Absolvent in der ganzen Gemeinde hat ihn in die Ecke mit seiner Lutherbibel und bearbeitet ihn. Und er hat gesehen, wie der redet. So. Und er hat ihm diesen Vers gezeigt. Und ich komme und ich sagte, Bruder, komm, Entschuldigung, Hans, ich muss mit ihm ganz kurz reden. Wir gehen im Gang. Ich sagte, weißt du was, Bruder? Der ist mein Freund. Und ich habe ihn hier heute Abend eingeladen. Und das ist meine Wohnung. Und wenn du nicht aufhörst zu predigen, ihn zu verpredigen, in diesem Moment, hau ich dir aus. Ich hätte gar nicht fassen können. Man muss sowas dann erklären. Etwa 6 Monate später redete ich mit Hans darüber, wie er seine Kollegen in der Kaserne erreichen könne. Er sagte, das ist unmöglich, sie saufen sich nur an und reden von Wahrheit. Ich sagte, was hast du getan vor 6 Monaten, Hans? Er sagte, oh, und wie habe ich dich erreicht? Er sagte, du hast mich erreicht. Ich sagte, kannst du dich an irgendwas erinnern, wie das gegangen ist? Er sagte, ich werde die erste Jugendgruppe nie vergessen. Ich kam und die Atmosphäre war ganz nett. Und dann kam dieser Bruder auf mich zu und er hat mit mir geredet. Und Fred, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich wusste nur eines, das ist so unangenehm, wenn er nicht jetzt aufhört, gehe ich weg und komme nie wieder. Und wir hätten alle gesagt, puh, der ist zu, er ist nicht offen. Nein, Leute, er verstand so viel von dem Evangelium wie ein Türke. Nicht mehr. Massenverblödung. Katholizismus hat er erlebt sein ganzes Leben. Und es geht nicht, dass man auf einmal alles ihn zu einer Entscheidung zwingt. So er pfeift den Murmeltier-Warnpfiff. Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Und alle Murmeltiere verschwinden in ihren Höhlen und der dicke, reiche Mann springt mit seinem Netz wütend hinterher und plumps fällt er, wie ich so oft, auf die Nase. Ich kaufe euch ein Karussell. Man könnte es genau so sagen. Ich kaufe euch. Und 100 gläsernen Glöckchen verspricht er seinen Kindern. Übrigens habe ich vergessen etwas. Gehen wir zurück. Wir sehen hier 2 Arten von Evangelisation. Hier ist einer im Vordergrund, das ist eine Art der Evangelisation und hier ist eine andere Art hier im Hintergrund. Das kleine Murmel aber holt alle Murmeltiere herbei. Und sie feiern mit Nico in der Hütte ein Fest. Sie essen und trinken miteinander und die Murmeltiere hüpfen über Tisch und Bänke. Und das ganz kleine Murmel ist so übermütig, dass es in die Kaffeekanne springt. Stell dir vor, Brüder. Viele lange Sommertage verleben Nico und das kleine Murmel miteinander und immer sind sie. Es ist sehr schwer, den Ersten zu gewinnen, aber er steht in einer Beziehung mit vielen. Und hier ist die wirksamste Evangelisation. in der ganzen Bibel, in der ganzen Welt. Das ist Komm und Sieh Evangelisation. Und wenn du dich frisch bekehrt bist, dann finde einen Bruder, der vertrauenswürdig ist. Oder Schwester, finde eine ältere Schwester, die etwas erklären kann von der Bibel. Und bringe diese Schwester oder diesen Bruder in deinen Bekanntenkreis.